Okay. Ganz banal. Normalisierung ist der Prozess, in dem das normal wird, was vorher nicht normal war. Wie Sie sagen, Sprache ist lebendig und deshalb verändern sich die Bedeutung von Begriffen mal von eher positiven zu eher negativen Mitbedeutungen umgekehrt. Die Bedeutung des Wortes merkwürdig ist ein ganz gutes Beispiel. Das war früher einfach die wortwörtliche Bedeutung. Etwas war des Merkens würdig. Man sollte es sich also schlicht merken. Heute bedeutet merkwürdig für uns ja eher sowas wie seltsam. Ihre Frage zielt aber auf den Prozess der Normalisierung bei umstrittenen Begriffen. Hier geht es darum, dass sich eine Gemeinschaft über die Bedeutung eines Begriffs nicht einig ist, also um seine Bedeutung einfach ringt. Bei solchen Bedeutungskämpfen geht es einfach jeder Seite darum, jeder einzelnen Seite die Definitionsmacht zu erhalten. Warum? Naja, weil es so möglich ist, die Bedeutung zu definieren, die in der Öffentlichkeit Geltung besitzen soll. Wer die Bedeutung eines Begriffes bestimmt, kann also nicht nur sein eigenes Verständnis des jeweiligen Begriffs normalisieren, sondern er kann oder sie kann über diese Definition auch kontroverse politische Entscheidungen legitimieren. Und dafür wird fast immer die Grenze zu dem, was bislang im öffentlichen Diskurs sagbar war, verschoben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meiner Forschung zum Begriff des internationalen Terrorismus. Da kann man diesen Prozess der Normalisierung und Grenzverschiebung sehr schön sehen. Terroristen als das Böse zu bezeichnen, war vor dem 11. September 2001 auf internationaler Bühne nicht normal. Terrorismus war zwar ab den 1970er, 1980er Jahren ein durch und durch negativer Begriff, ganz klar. Eine Verschiebung der Grenze hin zu dem eher moralisch, religiös aufgeladenen Begriff des Bösen und eine Normalisierung dieser Verschiebung lässt sich aber erst für die Nullerjahre festhalten. Diese Bedeutung von Terrorismus als das Böse diente, man mag hier an George W. Bushs Regierungszeit denken, diese Bedeutung von Terrorismus als das Böse diente zur Legitimierung von weitreichenden, die zivilen Freiheiten einschränkenden Antiterrorpolitiken. Aber auch beim Rechtspopulismus lässt sich heute Ähnliches rekonstruieren. Die Diskursforscherin Ruth Wodak aus Wien zeigt in ihren Arbeiten sehr schön auf, wie Normalisierung und Grenzverschiebung in rechtspopulistischen Diskursen eine Enttabuisierung und Akzeptanz von früher tabuisierten Äußerungsformen und Inhalten nach sich ziehen. Normalisierung ist hier die Verschiebung der Grenze des Sagbaren. Das ist eine Verschiebung, weil bestimmte Äußerungen mit demokratischen, pluralistischen oder zivilisatorischen Prinzipien brechen. Und es ist natürlich auch sehr problematisch, dass so Positionen, die vormals als undemokratisch galten, sich als eine legitime Möglichkeit im Meinungsspektrum anziehen. Das inzwischen Berüchtigte, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, kommt ja eben nicht von ungefähr. Frage 2. Radikalisierung von Sprache hat, und dass ich das jetzt als Wissenschaftlerin betone, überrascht wahrscheinlich nicht, Radikalisierung von Sprache hat viele Ursachen. Ich möchte in Antwort auf Ihre Frage aber zwei nennen, die sowohl offline als auch online relevant sind. Erstens, und hier möchte ich erneut auf die Wiener Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak verweisen, erstens gehen die beschriebenen Normalisierungsprozesse mit einer gewissen Schamlosigkeit vonstatten. Es verschieben sich die Grenzen des Sagbaren, sowohl was die Häufigkeit von Unwahrheiten, Fake News und das Infragestellen sowie Brechen von bestimmten Diskurskonventionen betrifft, als auch durch wiederholte Angriffe auf zentrale demokratische Institutionen wie Medien und die Justiz. Und es ist diese Schamlosigkeit, die in ihrer Wortwahl und Ausdrucksform uns heute erschreckt und erschüttert und an der sich Radikalisierung festmachen lässt. Die Folge kann natürlich ein problematischer Gewöhnungseffekt sein, wenn Unsagbares aufhört, unsagbar zu sein. Es kann sogar das Eintreten für demokratische, pluralistische Prinzipien abnehmen. Dazu passt eine jüngere Umfrage des amerikanischen Pew Centers. Sie zeigte, dass US-Amerikanerinnen und Amerikaner zunehmend davor zurückschrecken, sich über politische Themen zu unterhalten. Sie finden die Diskussionen mit Leuten, die politisch anderer Meinung sind, schlicht stressig und frustrierend. Und die Umfrage betonte, dass es sich dabei um Leute handelt, die sich selbst als diskussionfreudig und politisch interessiert wahrnehmen. Das ist für den politischen Diskurs in Demokratien im Ganzen natürlich ein Problem. Zweitens lohnt es sich, auf Gruppenprozesse zu schauen, wenn man sich für Radikalisierung von Sprache interessiert. Gruppen sind ideale Beschleuniger von Radikalisierungsprozessen. In Gruppen werden Identitäten geschaffen, die die Wahrnehmung, das Verhalten ihrer Mitglieder beeinflussen. Und dafür nutzen Gruppen die Abgrenzung von allen anderen Gruppen in einer Gesellschaft. Und das geht am besten über eine klare Grenzziehung, über Schwarz-Weiß-Malerei. Wir hier, die anderen da drüben. Wir, die Demokraten versus da drüben die Terroristen. Radikale Sprache hilft bei solcher Identitätsbildung, weil sie nämlich genau diese Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Logik befördert oder geradezu verlangt. In der Folge kann natürlich sein, dass polarisierende Tendenzen weiter zunehmen, weil gesellschaftliche Gruppen sich zunehmend feindlich zueinander verhalten. Frage 3. Es gibt keinen Königsweg. Das ist irgendwo auch klar. Weil die Frage nach dem Umgang sich zunächst erstmal auf verschiedenen Ebenen beantworten lässt. Einmal auf der ganz persönlichen Ebene, ich als Eva Herrschinger, wie gehe ich mit bestimmten antidemokratischen Tendenzen oder radikalisierter Sprache um? Wie gehen Organisationen damit um und wie geht die Politik und auch die Medien damit um? Auf der persönlichen Ebene, da möchte ich mal beginnen, ist es eigentlich ganz zielführend, sich im Vorhinein darüber klar zu werden, welche Haltung man gegenüber radikalisierter Sprache, diskriminierenden, menschenfeindlichen Positionen einnehmen will. Also Haltungsarbeit betreiben. Sich überlegen, wo die eigene Grenze verläuft, welche Positionen aus der eigenen Sicht noch diskussionswürdig sind. Das muss zunächst jeder auch selbst entscheiden. Auch die Frage, ob ich als Einzelperson mit Menschen sprechen will, die menschenfeindliche Aussagen treffen, das muss ich mir selbst oder liegt in meiner eigenen Entscheidung. In meiner praktischen Erfahrung habe ich gesehen und gelernt, dass die Strategien oder die Strategie des Hinterfragens und des Auflösens von kategorialen Zuschreibungen wunderbar geeignet sind zum Gegensteuern. Hinterfragen spielt nämlich den Ball zurück und hilft, sich nicht auf pauschale Urteile über vermeintlich homogene Gruppen wie die Ausländer oder die Frauen einzulassen. Hinterfragen hat den Vorteil, dass man die wichtigste Botschaft des Gegenübers nämlich auseinandernimmt und zerflettert. Die baut nämlich oft auf der feindlichen Gegenüberstellung von Gruppen auf, in der sich ein Wir immer von einem anderen bedroht fühlt. Wenn nämlich das andere durch das Hinterfragen nicht mehr so eindeutig, nicht mehr so schwarz-weiß ist, funktioniert eine der wichtigsten Strategien der Normalisierung von menschenfeindlichen Positionen nicht mehr. Auf der politischen Ebene ist es natürlich ganz entscheidend, auf die strategische Übernahme von politisch polarisierenden Parolen zu verzichten. Das befördert nur die Normalisierung, die, und das erfahren wir ja heute äußerst schmerzlich, rasant voranschreitet. Insofern täten die demokratischen Parteien also sehr gut daran, klare Kante zu zeigen. Ende.